NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tenenberg. In den vergangenen Wochen geriet Niklas Potter verstärkt unter Druck. Der Journalist machte sich in der Vergangenheit einen Namen für seine Recherchen zu Antisemitismus in progressiven Milieus. Unter anderem hat er mit Stefan Lauer das Buch Judenhass Underground herausgegeben, wurde im vergangenen Jahr für seine Geschichte über Israelfeindlichkeit und Judenhass bei der Klimabewegung Fridays for Future zum Theodor-Wolf-Preis nominiert und hat generell über rechte Verkettungen im In- und Ausland geschrieben. Jüngst auch über das russlandnahe Internetportal Red. In den vergangenen Wochen mehrten sich nun Anfeindungen im Internet und es wurde auf den Berliner Straßen eine Rufmordkampagne gegen ihn gestartet. Der Tagesspiegel berichtete, die Chefredaktion der Tageszeitung Taz stellte sich öffentlich hinter ihn und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland stärkte Potter den Rücken. Grund genug, mit Niklas Potter persönlich zu sprechen. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, warum gerade er zum Ziel von Angriffen geworden ist.
Ich berichte seit einigen Jahren zu den Themen Rechtsextremismus, aber auch Antisemitismus, Nahostkonflikt und Israel. Ich habe auch ein Buch mit herausgegeben zu Antisemitismus in eher progressiven sozialen Bewegungen und Subkulturen. Und schon deshalb werde ich seit einigen Jahren angefeindet. Diese Angriffe nehmen in letzter Zeit aber drastisch zu. Grund war ein Artikel von mir in der Taz über ein russlandnahes Online-Medium namens Red. Red lancierte danach eine Online-Kampagne gegen mich, in der ich diffamiert werde, in der mir vorgeworfen wird, an Genozidpropaganda für Israel beteiligt zu sein. Und auf diese Online-Kampagne folgte eine Sticker-Aktion in Berlin, wo Aufkleber mit meinem Gesicht und Namen und diesen Diffamierungsversuchen an Straßenlaternen, Litfaßsäulen, Ticketautomaten geklebt wurden. Wahr ist, ich habe im Winter an einem Fellowship teilgenommen des internationalen Journalistenprogramms und war Gastredakteur in Israel bei der Jerusalem Post.
Wird auch sonst in den sozialen Medien gegen Sie gehetzt?
Nicht nur gegen mich, viele KollegInnen, die zu diesen Themen berichten, wissen, dass seit geraumer Zeit diese Arbeit nicht ohne Bedrohungen, Anfeindungen, Angriffe möglich ist. KollegInnen, die selbst vor Ort von Demos berichten, haben es teils mit körperlicher Gewalt zu tun. Auch zum Beispiel am Rande des Frauenkampftages. Da kam es zu körperlichen Angriffen auf den Geschäftsführer der Deutschen Journalistenunion sowie zwei MitarbeiterInnen des Jüdischen Forums.
Das Jüdische Forum ist ja wiederholt Ziel von Angriffen aus rechten und antisemitischen Kreisen geworden.
Die Situation ist wirklich verheerend im Moment. Die Deutsche Journalistenunion zählt 100 Angriffe auf PressevertreterInnen nur auf pro-palästinensischen bzw. anti-israelischen Demonstrationen in dem vergangenen Jahr. Die Hälfte davon in Berlin. Und Reporter ohne Grenzen sagt jetzt, dass damit Demonstrationen aus diesem anti-israelischen Spektrum Demos aus dem rechtsextremen Spektrum ablösen, als quasi Hotspot der Gewalt gegen PressevertreterInnen. Und das können und dürfen wir nicht zulassen in einer Demokratie. Das ist ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit. Und ich sehe diese Radikalisierung innerhalb dieser anti-israelischen Szene mit großer Sorge.
Angesichts von Fotokampagnen gegen Sie, macht es Ihnen Angst, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten?
Ja, also leider ist es schon so weit, dass Leute, die zu diesen Themen berichten, Angst haben müssen auf der Straße. Die Angriffe auf Jörg Reichel von der Deutschen Journalistenunion sowie gegen die zwei Mitarbeiter vom Jüdischen Forum zeigen auch, das kann einen auch im Privaten treffen. Eine dieser Angriffe ereignete sich nicht auf der Demo selbst, sondern in einem Café vor der Demo. Also das zeigt auch, dass man heutzutage auch Angst zu haben braucht auf der Straße und das können wir nicht akzeptieren.
Was meint sie denn konkret damit, dass sie solche Anfeindungen nicht akzeptieren können? Was bleibt ihnen denn anderes übrig?
Wir alle dürfen das nicht akzeptieren, wenn wir in einer Demokratie leben wollen. Das ist ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit. Da sind wirklich alle gefragt, an der Lösung zu arbeiten. Das bedeutet, wir brauchen, dass Redaktionen ihre JournalistInnen unterstützen, so wie das meine Redaktion die Taz tut. Wir brauchen eine erhöhte Sensibilisierung bei Polizei und Justiz. Und wir brauchen auch eine starke und wehrhafte Zivilgesellschaft, die sagt, das finden wir nicht in Ordnung und wir werden was dagegen tun. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich bin sehr froh und dankbar über die riesen Solidaritätswelle, die ich in den letzten Tagen erlebt habe. ich weiß, dass viele KollegInnen alleine leiden und das alleine mit sich rumtragen müssen. Und ich glaube, jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenhalten und dass wir uns gegenseitig auch Solidarität zeigen.
Sie sprechen davon, dass es auch andere Geschädigte solcher Gewalt gibt. Stehen Sie denn mit denen in Kontakt?
Also ich bin in Kontakt mit vielen KollegInnen. Einige arbeite ich mit denen schon seit Jahren sehr eng zusammen und weiß, dass sie genauso davon betroffen sind. Vielleicht nicht unbedingt mit Aufklebern, aber generell diese Drohkulisse, diese Bedrohungen und diese Anfeindungen, das betrifft leider viele. Ich kann aber auch sagen, dass aufgrund der Anfeindungen gegen mich viele andere betroffene KollegInnen sich an mich gewandt haben und von Ähnlichem berichtet haben. Insofern, ich finde, wenigstens was Produktives ist entstanden, dass wir jetzt besser vernetzt sind und wir das Problem besser sichtbar machen können und besser thematisieren können. Denn es geht wirklich alle an.
Wie werden Sie eigentlich von Ihrer Taz-Redaktion unterstützt?
Also in der Taz zum Beispiel erschien nicht nur ein Statement der Chefredaktion, die auch online gelaufen ist, sondern auch ein Interview mit Reporter ohne Grenzen zu der Problematik generell. Ich erlebe von fast allen Kolleginnen im Haus sehr lieben Nachrichten der Solidarität und bin ganz überwältigt mit dem Support.
Kurz nach dem 7. Oktober hieß es in Anbetracht von terroroffenen und pro-Hamas-Kundgebungen, dass dennoch die Hauptgefahr für jüdische Menschen von rechten Gruppierungen ausgehen würden. Sie widersprechen dem mittlerweile. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich gegen antisemitische Aktionen zu stellen?
Rechtsextreme Gewalt kann und soll man auf gar keinen Fall verharmlosen oder runterspielen. Das ist nach wie vor eine Riesenbedrohung für die Demokratie, auch für jüdisches Leben in Deutschland und auch für Leute, die von Rassismus betroffen sind. Das zeigen nicht nur Halle und Hanau, sondern unzählige Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte und viele andere Beispiele auch. Gleichzeitig, das, was ich jetzt sehe in einer vermeintlich so ja links geprägten pro-palästinensisch-anti-israelischen Spektrum, ist eine Radikalisierung, die ich eigentlich von der extremen Rechten kenne. Eine Radikalisierung, die ich auch von den Querdenken-Protesten kenne. Und damit einhergeht eine zunehmende Pressefeindlichkeit, dass man Vertreter diverser Qualitätsmedien auf diese Art und Weise angreift, delegitimiert, aber auch physisch attackiert, weil sie das eigene Weltbild nicht bestätigen, sondern in Frage stellen und kritisieren. Und das auch zu Recht. Was wir tun können, ich glaube, das ist wirklich wichtiger denn je in Zeiten von Kürzungen in Redaktionsräumen, in Zeiten von Desinformation in den sozialen Medien. Es ist wichtiger denn je, dass wir eine starke, unabhängige Presse auch stärken als Gesellschaft und diese Bedrohung auch ernst nehmen und erkennen, dass wir halt eine starke Medienlandschaft brauchen, um ja diesen Extremismus auch zu kontern.
Welcher gesellschaftliche Wandel hat eigentlich stattgefunden, dass mittlerweile das Engagement gegen Antisemitismus zu einer Gefahr in Deutschland geworden ist?
Die Frage ist natürlich, warum greifen solche AktivistInnen die Presse oder JournalistInnen so sehr an oder auf diese Art und Weise? Ich finde, das hat mit einer zunehmenden Demokratiefeindlichkeit zu tun. Ich glaube aber auch, man versucht mit Aggression und Anfeindungen das politisch zu erreichen, was man auf der inhaltlichen Ebene nicht schafft.
Ich sprach mit dem Journalisten Niklas Potter von der Tageszeitung Taz, der aufgrund seiner Recherchen gegen linken und progressiven Antisemitismus nun eine Rufmordkampagne gegen sich erdulden muss. Sein Buch Judenhass Underground ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet für 252 Seiten 22 Euro. Und zu solchen Themen fällt mir ein ganz besonderes Lied mit jüdischem Bezug ein. Die israelische Sängerin Noga Eretz hat im vergangenen Jahr mit ihrem Album The Vandalist international für Furore gesorgt. Am vergangenen Freitag ist ein neuer Remix von diesem Album in Kooperation mit Vivid erschienen. Dumb lautet der Titel, also ins Deutsche übersetzt dumm.
People never think they dumb.
No, hell no, hell no.
Three fingers adding one plus one.
No, hell no, hell no.
Life's good, really, Noga, you a star. go down, baby, show 'em who in charge.
Listen, fellas, I'm a little bit jealous, 'cause it's easier to have fun when you're so dumb, da dum dum da dum 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 da dum. Maybe I'm the dumb one.
When you think that you got what you think that you got, give it up, 'cause you're so dumb dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, 'cause you're so dumb dumb. You're so
dumb-dee-dumb, slow, won't keep up. Everywhere I go, same show like a rerun. How you grown, tryna be young? It's funny, everybody want money, but don't keep none. Still moving, spit like mucus. Woke up half drunk in a whip, that's ruthless. So clueless, dumb, I'm not stupid. Numbers don't lie, but they might buy viewers. So smart, so avant-garde. They got it all figured out, life not that hard. I might be better off dumb. I mean, maybe that I am. Maybe everybody just so
motherfucking dumb. Woo, woo,
woo. Feel so good and so
motherfucking dumb.
Woo, woo, woo.
Bitch.
When you think that you got what you think that you got, give it up, 'cause you're so dumb dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, 'cause you're so dumb dumb.
Dumb, stupid, up all night, time flies, I knew it. Hundreds in the ziplock, money got them moving. No good, play that bass line, get them going stupid. Maybe I'm the dumb one.
Sie hörten Nogga Eretz mit dem neuen Dumb Remix, der in der vergangenen Woche erschienen ist. Die ausgebildete Musikerin hat bereits im Alter von 18 Jahren in einem israelischen Musikchor gespielt und sich danach an etlichen Musikstilen ausprobiert. Eretz hat stets politische Texte herausgebracht und sich öffentlich kritisch zu der Regierung Benjamin Netanyahus gestellt. Nach dem 7. Oktober wurde allerdings auch sie von der antisemitischen BDS-Bewegung markiert und hat als Jüdin und Israeli etliche Konzertabsagen hinnehmen müssen. Nogga Eretz macht sich immer wieder für die Freilassung der Geiseln in Gaza stark. Und jetzt folgen die aktuellen Meldungen.
Der Hamburger Senat muss das Auswahlverfahren für den Antisemitismusbeauftragten der Hansestadt neu starten. Grund dafür ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts. Ein Bewerber des israelitischen Tempelverbandes hatte geklagt, weil er nicht in das Auswahlverfahren einbezogen war. Dem gab das Gericht statt und erklärte das Auswahlverfahren als rechtsfehlerhaft. Der Kläger wollte zudem erreichen, dass die Ernennung des derzeitigen Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden sollte. Diesem Antrag gab das Gericht jedoch nicht statt. Gegen die Gerichtsentscheidung kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Hamburg eingelegt werden. Der Hamburger Antisemitismusbeauftragte wird auf Vorschlag von jüdischen Religionsgemeinschaften vom Senat jeweils für die Dauer von 3 Jahren bestellt. Hensel übernahm das Ehrenamt im Jahr 2021. Zahlreiche Prominente haben ihre Teilnahme an einer internationalen Antisemitismuskonferenz in Israel abgesagt. Darunter auch der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus Felix Klein und der britische Oberrabbiner Ephraim Mervis. Sie begründeten ihre Absagen mit der Teilnahme zahlreicher rechtsradikaler und populistischer Politiker aus Osteuropa. Protest gibt es auch in Israel. Die Einladungen untergrüben die Grundlagen des jüdischen Kampfes gegen Antisemitismus, heißt es in einem Brief des Knesset-Ausschusses für Diaspora-Angelegenheiten an Ministerpräsident Netanyahu. Nach den zahlreichen Absagen wollen sich nun jüdische Führungspersönlichkeiten aus aller Welt mit Staatspräsident Isaac Herzog treffen. Mehr als 100 angehende Polizistinnen und Polizisten haben das sogenannte Mitzwa-Mobil, einen zu einer Synagoge umgebauten Transporter, in Lübeck besucht. Die Polizeianwärter sprachen mit 2 Rabbinern. Man freue sich über das große Interesse der jungen Menschen und die wertschätzende Gastfreundschaft an der Bundespolizeiakademie, so die Veranstalter. Der engagierte Einsatz von Polizeibeamten sei von unschätzbarem Wert für eine tolerante Gesellschaft und ein lebendiges jüdisches Leben in Deutschland, so der Pressesprecher der jüdischen Gemeinde Berlin. Das Mitzwa-Mobil der Chabad-Gemeinde war das erste Mal außerhalb Berlins unterwegs. Es soll jüdisches Leben sichtbar machen und Vorurteile abbauen. Gleichzeitig bietet es jüdischen Menschen Raum für Gebete. Ein neues Online-Angebot des Jüdischen Museums Berlin bietet Lehrern und Schülern Wissenswertes zu jüdischer Geschichte und Kultur. Das Angebot richtet sich nach Angaben des Museums an Schulklassen der 7. Jahrgangsstufe und ist kostenfrei. In einer Zeit, in der die Auseinandersetzung mit Geschichte und Vielfalt wichtiger sei denn je, möchte das Museum junge Menschen dazu ermutigen, selbstständig zu denken, sagte Museumsdirektorin Hetti Berg. Die Plattform DIKLA ist ohne Anmeldung direkt online verfügbar. DIKLA steht als Abkürzung für digitaler Klassenraum. Zugleich ist es ein hebräischer Vorname mit der Bedeutung Palme, ein Symbol für Positivität. Ein neuer Stadtrundgang der Stiftung Mecklenburg zum jüdischen Leben in Schwerin hat Mitte April Premiere. Startpunkt der 70-minütigen Führung ist jeweils am Schlachtermarkt. Dort hatte die jüdische Gemeinde Schwerin 1773 ihre erste Synagoge eingeweiht. Der Rundgang führt dann weiter zu den Spuren jüdischer Kaufmannsfamilien, die das Leben der Stadt prägten. Der Neubeginn der jüdischen Gemeinde Schwerin nach 1945 gestaltete sich schwierig. Erst der Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach 1990 habe neue Impulse gegeben. Die Gemeinde zählt heute rund 650 Mitglieder. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info, am Mikrofon Miron Tenenberg. Es folgt nun Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg. Kurz vor Pessach geht es ihm besonders um das Vertrauen zu Gott. Dies verdeutlicht er mit einer Geschichte, in der es auch um einen Affen mit vielen Goldmünzen im Bauch geht.
In der kommenden Woche beginnt für uns der Monat Nisan. Der Monat, in dem das Volk Israel das Pessachfest feiert. Das Fest der Freiheit und das Fest des Glaubens. In vielen Gemeinden ist es Brauch, zu Beginn des Monats folgende Geschichte zu erzählen. Es trug sich in Russland im frühen 19. Jahrhundert zu. Ein Jude betrieb eine kleine Taverne, die dem örtlichen Gouverneur gehörte, der für seinen Judenhass bekannt war. Der Gouverneur liebte es, den Juden zu beschimpfen. Und bei einem seiner Besuche in der Kneipe prahlte er und sagte zu dem Juden: Ist es nicht wahr, dass du verhungert wärst, wenn ich mich nicht um dich gekümmert hätte? Der Jude antwortete: Es gibt nur einen Gott, und er ist es, der für alle sorgt, und er hat viele Wege, für alle zu sorgen. Der Gouverneur war über diese Antwort verärgert und entließ den Juden sofort. Es war wenige Tage vor dem Pessachfest, und der Jude war mittellos und hatte keine Möglichkeit, die Dinge zu kaufen, die er für die Feiertage und seine Familie brauchte. Der Gouverneur hatte einen Affen als Haustier. Eines Tages ging der Affe mit dem Gouverneur in den Münzspeicher. Der Affe sah, wie der Gouverneur Goldmünzen herausnahm und sie in seinen Mund steckte. Er klopfte sie auf seine Zähne, um das kostbare Gold zu fühlen. Als der Gouverneur den Raum verließ, begann der Affe ihn nachzuahmen und steckte sich so lange Goldmünzen in den Mund, bis er erstickte. Als der Gouverneur zurückkam und den Affen tot auf dem Boden liegen sah, rief er seinen Diener und sagte: Wirf den Affen in das Haus des Juden, den ich entlassen habe. Ich bin sicher, er wird sich über den Reichtum freuen, den Gott ihm schicken wird. Als der Diener den Affen durch das Fenster des jüdischen Hauses warf, erschrak der Jude, als er hörte, wie das Fenster zerbrach und der Körper des Affen in seinem Wohnzimmer lag. Er bemerkte, dass die Scherben des Fensters den Bauch des Affen aufgerissen hatten und Goldmünzen herausragten. Der Jude freut sich sehr über den Schatz, den Gott ihm geschickt hatte. Und er ging hin und kaufte in großen Mengen alles, was er für das Pessachfest brauchte. Matzen und Wein, Fleisch und Fisch und von allem Guten reichlich. Als der Sederabend kam, machte der Gouverneur einen Spaziergang durch die Stadt. Er beschloss, sich anzuschauen, wie der Jude, der nun keinen Lebensunterhalt mehr hatte, dieses Fest feierte. Als er sich dem Haus des Juden näherte, sah er zu seiner Überraschung ein Haus voller Gäste und reichlich Essen auf dem Tisch. Er konnte nicht anders, als an die Tür zu klopfen und den Hausherrn zu fragen, »Woher hast du so viel Geld?« Der Jude erzählte ihm von einem großen Wunder, das ihm widerfahren sei. Eines Tages sah ihm ein Affe mit einem Bauch voller Goldmünzen in die Stube gefallen. Der Gouverneur hörte das und sagte zu dem Juden, »Jetzt sehe ich, dass du recht hattest. Ich gebe meinen Fehler zu und ich stimme mit dir überein, dass Gott derjenige ist, der für jeden Menschen und für seinen Lebensunterhalt und die Ernährung seiner Familie sorgt.« Und er sagte dem Juden, dass er ihn gleich nach Pessach wieder zur Arbeit einstellen werde. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und Veränderungen in der Welt. Der Krieg in Israel gegen die Terrororganisation Hamas, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und so weiter. All das beunruhigt und besorgt die Menschen. Viele wenden sich an mich mit der Frage, was ist der richtige Weg, mit diesen Situationen umzugehen? Wie kann man optimistisch bleiben und in eine gute und sichere Zukunft blicken? Die Antwort ist eindeutig. Der Glaube an Gott. Der Glaube hilft dem Menschen, schwierige Zeiten zu überstehen. Er macht die Dinge leichter. Er schafft eine gute Wirklichkeit. Wenn ein Mensch im Glauben lebt, dass es einen Schöpfer der Welt gibt, der alles, was in der Welt geschieht, lenkt und leitet, und dass jeder Schritt nach seinem Plan geschieht, dann erkennt er, dass der Mensch in seiner Fähigkeit, Gott zu verstehen, einfach begrenzt ist und seine Beobachtungsgabe nur für eine beschränkte Zeit gültig ist. Und es hilft ihm auch, mit Stresssituationen umzugehen und zu glauben, dass Gott das Beste für ihn tun wird. Und der Glaube kann tatsächlich eine Situation verändern und möglich machen. Im Buch Zohar steht geschrieben, dass Matzen die Speise des Glaubens sind. Deshalb werden wir in diesem Jahr mehr denn je darauf achten, dass jeder am Sederabend ein Stück Matzah-Schmur isst. Matzen, die nach der alten Tradition des jüdischen Volkes handgebacken werden. Wir werden beten, dass die Matzen unseren Glauben festigen und uns helfen, stark und vereint zu bleiben. Und wir werden hoffen, dass wir nur Gutes sehen und dass wir persönliche Erlösung erfahren werden. Erlösung für die Entführten, die immer noch in Gaza sind, und Erlösung für alle durch das Ende aller Kriege. Chag Pesach Kasher V'Sameach.
Das war Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg zu Beginn des jüdischen Monats Nisan. Zum Schluss hören Sie das Ma'ashiv. Übersetzt lautet der Text: Womit kann ich dem Ewigen all die Wohltat vergelten, die er erweist? Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger. Yashem, 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 Yashem
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.